Robin, wo sind eigentlich die Leute hin, die sonntags immer hier sitzen? Irgendwie ist lauter fremde Leute. Ohne Maske. Schön, euch ohne Maske zu sehen. Mir hat das total gefehlt und ich habe mich riesig drauf gefreut, weil man einfach die Emotionen nochmal ganz anders mitbekommt. Ja, so, ob die Leute dann eher gelangweilt sind von der Predigt oder aufgeregt zuhören oder es vielleicht so ein bisschen ärgern. Da habe ich jetzt ein bisschen eher Emotionen und die Kommunikation mit dem Publikum kann besser stattfinden. Ich freue mich riesig. Und ich habe heute, ein ganz, ganz spannendes Thema vorbereitet mit dem Titel Die besten Tage deines Lebens sind, wann sind die eigentlich? Gestern, als ich noch so ein cooles Erlebnis mit Jesus hatte, vor ein paar Jahren? Oder ist das die beste Zeit morgen, wenn ich vielleicht im Lotto gewinne? Wann ist die beste Zeit unseres Lebens? Jetzt, genau in diesem Augenblick. Und ich möchte uns auch sagen in dieser Predigt, warum das so ist. Und ich möchte am Anfang starten mit einer Erzählung eines Rabbis und dessen Schülern. Ein Rabbiner wurde einst von seinen Schülern gefragt, warum er so in sich ruhe und trotz seiner vielen Beschäftigungen so glücklich sei und so viel Liebe ausstrahle. Er antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich und wenn ich liebe, dann liebe ich. Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort und sagten, das tun wir doch auch, aber was tust du darüber hinaus? Er sagte wiederum, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich und so weiter. Wieder fielen ihm die Fragesteller etwas ungeduldig ins Wort und riefen, aber das tun wir doch auch. Geduldig antwortete er ihnen, nein, wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Und wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Ihr seid sehr, sehr selten genau bei dem, was ihr gerade tut. Deshalb verpasst ihr das Eigentliche. Deshalb verpasst ihr letzten Endes auch Gott. Eine, wie ich finde, geniale Erzählung, die wunderbar deutlich macht, dass wir sehr, sehr selten an den Orten sind, an denen wir eigentlich sein sollten. Und das ist im Jetzt und im Hier. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, was der großartigste Augenblick deines Lebens gewesen ist, was würdest du antworten? Ich bin mir sicher, es gab solche Augenblicke in jedem einzelnen Leben von uns heute Morgen. Was kommt dir in den Sinn? Vielleicht denkst du jetzt an die Geburt deiner Kinder. Vielleicht denkst du an den Tag, an dem dir deine große Liebe begegnet ist. An den ersten Kuss, an deine Hochzeit, an den bestandenen Schulabschluss, an eine Beförderung oder an eine besondere Reise vielleicht. Ich möchte uns heute Morgen einen weiteren ganz wichtigen Augenblick ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, dass der großartigste Augenblick deines Lebens jetzt gerade ist. Dieser Augenblick, diese Sekunde, dieser eine Herzschlag. Und es ist nicht, weil dieser Augenblick so besonders schön und glücklich ist, sondern weil es dein Augenblick ist, der dir ganz alleine gehört. Das Jetzt kann dir niemand nehmen. Vielleicht das gestern. Und vielleicht das Morgen, das wir vielleicht nicht haben. Hoffentlich haben wir es noch. Aber das Jetzt, die Gegenwart, kann dir niemand nehmen. Dieser Augenblick gehört ganz alleine dir. Und weißt du, ich glaube, dass der Moment, dieser Moment, der einzige ist, der wirklich real ist, nämlich das Jetzt. Klar gibt es eine Vergangenheit, oder? Und natürlich gibt es auch eine Zukunft. Aber Vergangenheit und Zukunft dürfen deswegen für uns immer nur deswegen ausschlaggebend sein, weil sie einen Einfluss ausüben auf unser Jetzt, oder? Je nachdem, wie meine Vergangenheit ist oder wie meine Zukunft aussieht. Sie haben einen Einfluss auf mein Jetzt, auf meine Gegenwart. Gott stellt sich in 2. Mose Kapitel 3, Vers 14 mit den folgenden Worten vor. Ich bin da. Und wenn jemand sagt, ich bin da, dann bezieht sich das auf wann? Auf jetzt. Wenn ich sage, ich bin da, dann bin ich jetzt da. Das bedeutet, Gott ist jetzt da und nur im Jetzt. Wenn wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen würden und unser Leben einfach mal vor unserem Auge vorbeiziehen lassen, einfach ein paar Minuten Stille sind und einfach mal zuschauen unserem Leben, dann wäre mal eine interessante Frage zu überlegen, woran denken wir eigentlich? Wo sind wir innerlich? Wo bewegen wir uns eigentlich? Du wirst feststellen, wenn du die Zeit nimmst, entweder bist du woanders, an einem anderen Ort, oder du bist in der Vergangenheit, oder durch übertriebene Sorgenmacherei in der Zukunft. Du denkst vielleicht am Morgen, weil total viel Stress auf dich wartet. Oder dir hängt es gestern noch nach, weil du irgendetwas verbockt hast. Irgendwie sitzen wir schon jetzt da, oder? Wir sind hier. Aber gedanklich sind wir meistens auf zwei Haltestellen eigentlich weiter. Ist es nicht so? Das wahre Leben, das findet immer im Hier und Jetzt statt. Immer. Und auch Gott ist immer im Hier und Jetzt auffindbar. Jede Gottesbegegnung bezieht sich immer auf das Jetzt. Jede Gottesbegegnung bezieht sich immer auf die Gegenwart. Darf ich es nochmal sagen? Ich glaube, dass dieser Moment, wo ich zu dir spreche, der größte Augenblick deines Lebens sein kann. Und nochmal, nicht weil er so besonders genial und schön ist, sondern weil es dieser Augenblick ist, in dem du Gott begegnen kannst. Und deswegen, wenn wir Gott begegnen, alles möglich ist. Jeder Wunsch, jede Veränderung, die wir uns wünschen, ist möglich. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch der einzige Ort ist, an dem du Gott begegnen kannst. Das Problem dabei ist, das habe ich vorher schon gesagt, wir sind selten an diesen Orten anzutreffen, an denen Gott ist, weil wir oft gedanklich schon so viel weiter sind. Im Alten Testament gibt es die Geschichte eines Mannes, der auch um ein Haar Gott verpasst hätte, weil er einfach nicht damit gerechnet hat, dass er da ist. Und zwar ist die Rede von Jakob, dem Sohn Isaaks, und ich möchte die Geschichte ganz kurz erzählen. Eines Nachts, und ich setze das einfach mal als Wissen bei euch jetzt voraus, befand sich Jakob auf der Flucht vor Esau, der ihn umbringen wollte, weil Jakob ihm um den erstgeborenen Segen betrogen hatte. Und da heißt es in Genesis 28, Vers 11, Jakob kampierte an einem Platz. Und das Wort, das hier im hebräischen Urtext benutzt wird, könnte man auch anders übersetzen wie mit kein besonderer Ort. Also sowas wie hinter Tupfingen. Irgendwo im Nirgendwo, irgendwo, wo es nichts Erwähnenswertes gab. Also so eine Art Niemandsland. Dort befindet er sich und legt sein Haupt jetzt nieder auf einen Stein. Es passiert etwas total Geniales. In der Nacht hat Jakob, dieser Lügner, dieser Betrüger, einen Traum. Also falls deine Sünde oder deine Art, wo du denkst, Mensch, ich kann Gott nicht gefallen, abgehalten hätte, zum Prophetieseminar zu kommen, ich möchte dir Mut machen, Gott redet auch zu Lügnern. Gott redet wie Josef zu einem total stolzen Menschen. Ne? Also lass dich davon nicht abhalten. Nur so ein Nebengedanke. Und in der Nacht hatte eben Jakob diesen Traum und er sah eine breite Treppe, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Engel stiegen auf jetzt zum Himmel hinauf, andere kamen zur Erde herunter. Der Herr selbst stand ganz dicht bei Jakob und sagte zu ihm, ich bin der Herr, der Gott deiner Vorfahren, Abraham und Isaak. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Ich werde dir beistehen, ich beschütze dich, wo du auch hingehst. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Dann erwachte Jakob aus dem Schlaf und rief, wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er war ganz erschrocken und sagte, man muss sich diesem Ort mit Ehrfurcht nähern. Dieser Ort, der völlig bedeutungslos war, wird ein heiliger Ort. Jakob sagt, hier ist wirklich das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Die Bibel sagt uns, dass es zwei Arten von Schlafen gibt. Der erste Schlaf ist der natürliche Schlaf nachts, wenn wir schlafen und träumen. Das zweite Schlafen ist, wenn wir ohne das Bewusstsein von Gottes Gegenwart leben, wenn wir einfach nicht damit rechnen, dass Gott jetzt für uns hier ist und verfügbar. Der bemerkenswerteste Satz von Jakob lautete, und ich wusste es nicht. Wisst ihr, irgendwie hat Jakob in eine falsche Richtung geschaut. Anscheinend ist es möglich, dass Gott anwesend ist, ohne dass wir es mitbekommen. Anscheinend ist es möglich, dass Gott viel näher ist, als wir denken. Und diese wertvolle Erfahrung machte Jakob in dieser Nacht. Und er nannte den Ort, an dem er den Traum hatte, Bet-El, was so viel heißt wie Haus Gottes oder der Ort seiner Gegenwart. Das bedeutet, diese Stelle wird vom Niemandsland zu dem Ort, an dem Gott selbst gegenwärtig ist. Gott ist viel näher, als wir denken. Und es bedeutet, dass er in diesem Augenblick jetzt für uns zugänglich ist. Immer im Jetzt und nur im Jetzt. Auch wenn uns Gottes Gegenwart nicht bewusst ist. Ihr kennt alle Wimmelbücher, oder? Das sind die Bücher, wo auf den Seiten so gefühlt 100.000 Figuren abgebildet sind und du immer irgendwie verschiedene Figuren suchen musst. Ich kann mich erinnern, wir haben eines von vielen Wimmelbüchern mit dem sogenannten Titel Der Osterhasen-Rettungsplan. Und auf diesen Büchern war unter anderem immer ein Hase zu sehen, namens Pablo Picasso. Und dieser Hase hatte immer so einen blauen Pinsel im Ohr. Und dieser blaue Hase mit dem Pinsel hat sich auf jeder Seite dieses Buches versteckt. Auf jeder Seite. Aber du musstest natürlich immer wieder suchen und hast ihn nicht gleich gefunden. Und jedes Mal, wenn ich mit unseren Kindern dann gewimmelt habe, fand ich irgendwie so eine total interessante Entdeckung. Irgendwie ist es genauso mit Gott. Ich weiß, dass Gott auf jeder Seite meines Lebens zu finden ist. Aber manchmal muss ich mir einfach die Mühe machen, nach ihm zu suchen. Manchmal muss ich ein bisschen genauer hinschauen und manchmal muss ich ein bisschen mehr Zeit im Jetzt verbringen, um zu realisieren, wo Gott sich eigentlich in meinem Leben befindet. Und ich stelle mir das immer so kindlich vor, wenn die Offenbarung sagt, dass Gott uns eines Tages alle Tränen abwischen wird. Wie wird es sein? Ich glaube, Gott wird sich uns hinsetzen am Schoß ein Tempotaschentuch und er wird jede Seite unseres Lebens mit uns durchgehen. Die schweren Zeiten, die wirklich traurigen Zeiten, die Zeiten, in denen wir Schmerz erlebten, auch die Zeiten, wo schön sind und schön waren. Er wird uns auf jeder einzelnen Seite erklären, wo er zu finden war, wo wir ihn nicht entdeckt haben, weil wir zu sehr fixiert waren auf die Trauer, viel zu sehr fixiert waren auf den Schmerz, zu sehr fixiert waren auf die schönen Dinge in unserem Leben. Und auch wenn du auf die schönen Dinge fixiert bist, kann es sein, dass wir manchmal Gott verpassen. Jetzt ist es aber so eine Sache mit heiligen Orten. Gibt es sowas wie so einen heiligen Ort eigentlich? Ich meine, wir sind ja keine Pilgerreisenden. Ist dieser Gottesdienstraum an sich ein heiliger Ort? Nein, natürlich nicht. Er ist deswegen heilig, weil Gottes Gegenwart da ist. Der Jude Abraham Heschel schreibt mal Folgendes, dass andere Religionen oft heilige Orte oder Gegenstände festgelegt hätten, während im Judentum beispielsweise mit dem Sabbat eine heilige Zeit ausgerufen wurde. Und er schreibt Folgendes, und das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken. Er sagt, denn an welchem Ort sollte das Göttliche eigentlich gefunden werden? Es gibt keine Eigenschaft, die ein Ort und das Wesen Gottes gemeinsam hätten. Es gibt nicht genug Freiheit auf dem höchsten Berggipfel, nicht genug Pracht im Schweigen der Tiefsee. Es gibt keinen Ort, der eigentlich Gottes Gegenwart fassen könnte. Und deswegen schlussfolgert Heschel weiter daraus, das Göttliche kann nicht an einem Ort gefunden werden, sondern immer nur in der Zeit, eben im Jetzt. Und deswegen schlussfolgere ich daraus, die beste Zeit unseres Lebens ist jetzt. Vielleicht hört jemand die Predigt nachher auf YouTube irgendwo im Fitnessstudio an oder auf der Arbeit, sonst irgendwo, keine Ahnung, wenn er gerade nicht arbeiten will, oder auf der Couch zu Hause bei der Hausarbeit, aber sonst irgendwo, dann möchte ich dir sagen, die beste Zeit deines Lebens ist jetzt. Und nur deswegen, weil Gott jetzt erfahrbar ist für uns. Jetzt, in diesem Augenblick. Wenn es also so ist, dass dieser Augenblick, dieser Moment, der größte Augenblick deines Lebens ist, dann möchte ich dich in diesem Zusammenhang auf ein Wort hinweisen, das ich für das gefährlichste Wort überhaupt halte. Und dieses Wort finden wir im zweiten Buch Mose. Und ich möchte die Geschichte ganz kurz nacherzählen, in ganz kurzen Zügen. Das Volk Israel, ich erzähle uns hier nichts Neues, hatte seit Jahrhunderten in der Sklaverei dahin vegetiert. Es sehnt sich nach Freiheit. Und wenn wir die Geschichte mal im Bereich des Arbeitsrechts übertragen wollen, könnte man bildhaft sagen, vom arbeitsrechtlichen Standpunkt aus gesehen, hatte das Volk Israel einen äußerst ungünstigen Arbeitsvertrag, der folgendermaßen lautete, arbeite oder stirb, beziehungsweise arbeite bis du stirbst. Mose, könnte man sagen, war so eine Art Gewerkschaftsführer und er befand sich in einer denkbar schwachen Position gegenüber dem Pharao. Doch sein Blatt wendete sich, denn Gott gab ihm, das wissen wir, 10 äußerst wirksame Plagen mit an die Hand, die seine Verhandlungsposition gegenüber Pharao doch deutlich und erheblich verbesserten. Und eine von diesen 10 Plagen waren Frösche. Und wenn ich von Fröschen rede, rede ich von Millionen und Abermillionen von Fröschen. Auf der Treppe waren Frösche, im Schlafzimmer waren Frösche, im Badezimmer waren Frösche, im Bett des Pharao waren es Frösche. Pharao konnte nicht mal mit seinem Pferdewagen rückwärts aus der Garage fahren, ohne hunderte von Fröschen zu blätten. Auf seiner Pizza saßen Frösche, in seinem Glas waren Frösche. Seine Frau und die älteste Tochter standen auf den Stühlen schreiend, weil sie so Angst hatte vor den Fröschen. Überall waren Frösche, also richtig ekelhaft. Zu allem Überfluss hatten die Zauberer des Pharaos nichts Besseres zu tun, als ihre eigene Zaubereikräfte unter Beweis zu stellen durch die Produktion von noch mehr Fröschen. Es ist also die doppelte Anzahl von Fröschen in deinem Land. Es ist total widerlich. Das Problem war jetzt mit folgender Frage verbunden. Wie werde ich die Frösche wieder los? Wie bekomme ich die Frösche wieder aus meinem Land? Ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass es wesentlich einfacher ist, die Probleme in unser Leben hineinzuzaubern, als sie wieder loszuwerden? Es ist viel einfacher, einer Sucht in meinem Leben Raum zu geben, vielleicht der Geltungssucht, immer vorne stehen zu müssen, der Erste sein zu müssen, immer gefragt sein zu müssen. Oder einer Sehnsucht im Herzen nachzugeben, durch irgendwelche verbotenen Substanzen. Ne? Diesen Dingen in meinem Leben Raum zu geben, ist wesentlich einfacher, als diese Dinge wieder loszuwerden, oder? Es ist viel einfacher, meinen charakterlichen Unzulänglichkeiten Raum zu geben, wie vielleicht meiner Ungeduld, meiner ständigen Gereiztheit, meinem Zorn, den ich vielleicht unbewusst von meinen Eltern übernommen und geerbt habe. Diesen Dingen Raum zu geben, zu übernehmen, das ist wesentlich einfacher, als mir diese Dinge wieder abzutrainieren. Mit vereinfachten Worten, es ist viel einfacher, ein Arschloch zu werden, als eine charakterstarke und integre Person. Ist auch schon mal aufgefallen, es ist viel einfacher. Aber wir wollen charakterstarke und integre Person werden. Aber ich möchte uns eine Sache sagen. Eins hat Mose mit der Froschplage erreicht. Er hat die Aufmerksamkeit des Pharao, immerhin. Und dieser bittet ihn jetzt, die Frösche fortzuschaffen. Und Mose sagt, Pharao, ich bin bereit. Und es hört mal. Du musst mir nur sagen, wann ich zu Gott beten soll und die Probleme sind weg. Also Mose bietet Pharao an, eine der schrecklichsten Plagen, die dieses Land je gesehen hat, aus dem Weg zu schaffen. Und ich habe mir das so vorgestellt im Vorfeld, überleg mal, wie das ist. Jemand kommt in mein Leben und sagt, Kevin, ich sehe deine Probleme, du leidest vielleicht drunter, aber kein Problem. Ich kann sie fortschaffen. Ich kann zu Gott beten. Du musst mir nur sagen, wann, und das Problem ist erledigt. Und Pharao gibt Mose dieses eine einzige Wort zur Antwort. Und dieses eine Wort bildet einen eigenständigen Satz in dieser Geschichte. Das Wort, das die größte Gefahr für unser geistliches Leben darstellt. Ein Wort, das uns leben, das uns bremst, das uns stagnieren lässt. Pharao gibt zur Antwort, morgen. Morgen? Morgen. Ich kann mir vorstellen, dass Mose Aaron anschaut und sagt, sag mal, habe ich richtig gehört? Hat er gerade morgen gesagt? Ja, der hat morgen gesagt. Unvorstellbar, oder? Also wir müssen uns das mal ganz kurz vergegenwärtigen, was hier passiert. Mose sagt zu Pharao, du musst nicht länger mit den Fröschen leben. Ich kann sie verschwinden lassen. Sag einfach, wenn du soweit bist. Und er sagt, morgen. Seltsam, oder? Also nach dem Motto, wenn ich vielleicht ein bisschen warte, verschwinden die Probleme von alleine. Aber ist es unsere Lebenserfahrung, dass die Probleme, die Plagen von alleine verschwinden? Nee, oder? Eher im Gegenteil. Und ich kenne den Spruch, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Pharao sagt also, nein Mose, vielen Dank fürs Angebot. Ich werde lieber noch eine weitere Nacht mit den Fröschen verbringen. Egal, wenn die mir übers Gesicht hüpfen beim Schlafen oder so. Eigentlich mag ich Frösche. Oder dann steige ich heute Abend nochmal in die Badewanne mit den Fröschen. Oder also noch eine Nacht können meine Frau und meine Tochter ruhig schreien vor den Fröschen auf den Stühlen verbringen. Sind eh verzogen. Morgen? Wirklich? Ist das unser Ernst? Wisst ihr was? Der Pharao hat was gelernt. Das ist das, was wir auch alle gelernt haben. Er kann mit den Fröschen leben. Er ist in der Lage, ein froscherfülltes Leben zu tolerieren. Macht Spaß? Nein. Ist es schön? Nein. Aber irgendwie geht schon. Und für ihn ist dieser Lebensstil mit den Fröschen immer noch vorzuziehen vor der Veränderung, die er so dringend notwendig hätte. Für ihn ist es besser, an seiner Engstirnigkeit festzuhalten, als seine Knie vor dem allmächtigen Gott zu beugen. Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle zu plump wäre, wenn ich jetzt fragen würde, dass das nicht gerade, was ich so beschrieben habe, genau unser Problem beschreibt, dieses Morgen, dass wir das Wort Morgen zu einer Art Leitspruch gemacht haben. Ab morgen kümmere ich mich um meine Probleme, ab morgen fängt meine Zukunft an, ab morgen wird alles besser. Ich meine, ist doch so, oder? Niemand von uns, wenn er die Möglichkeit hätte, sein Leben von Anfang an auf dem Reißbrett zu planen, würde doch irgendwann eine Froschplage mit einbauen, oder? So nach dem Motto, hey, 2020 wird es mir wahrscheinlich langweilig sein, da kommt jetzt eine Froschplage in mein Leben. Das würde niemand von uns machen. Aber diese Froschplagen oder die Plagen an sich, die haben es zur Angewohnheit, dass sie einfach in unser Leben kommen. Sie fragen nicht. Sie tauchen da einfach auf. Und wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, mit uns in unseren Plagen gemütlich zu machen und dieses eine gefährliche Wort so eine Art Leitspruch zu unserem Leben zu machen, das da lautet, morgen. Interessant, oder? Mit anderen Worten, nein, danke, lieber Gott, ich werde lieber noch eine weitere Nacht mit den Fröschen verbringen. Wisst ihr, ich habe es gerade eben schon gesagt, Pharao war nicht der Einzige, der sich mit seiner Froschplage gemütlich gemacht hat. Ich habe von einem Pastor gehört, auf dem kam eine Frau zu, sie war ein halbes Jahr mit einem Mann zusammen, der sie betrog, vernachlässigte und emotional und körperlich misshandelte. Und ihre Frage an den Pastor lautete, Pastor, was denkst du, soll ich mich von dem Mann trennen? Also man kann auch anders fragen, möchtest du als Beilage vielleicht doch ein paar Frösche dazu haben? Also ein absolut irrationales Verhalten des Menschen, aber ein typisches Verhalten für den Menschen. Die alten Griechen hatten zu einem immer wiederkehrenden irrationalen Verhaltensmuster auch einen ganz bestimmten Begriff. Sie nannten ihn Akrasia, was so viel bedeutet, dass die Götter den Verstand des Menschen umnebelt haben müssen, dass sie solch verrückten Dinge tun. Ein Ehemann beispielsweise ist wütend auf seine Frau und er straft sie mit Liebesentzug. Gibt so Ehemänner, die strafen ihre Frau mit Liebesentzug oder reden einfach nicht mehr mit ihnen und pflegen ihre Verletztheit in ihrem Herzen, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie ihrem eigenen Herz oder diese Pflegen ihrem eigenen Herzen Schaden zufügt und er sich schlecht fühlen wird. Ein Sexsüchtiger surft immer wieder im Internet, obwohl er genau weiß, dass diese Sucht nach diesen Pornobildern eigentlich seine Selbstachtung und seine Ehe zerstören und Schuldgefühle ihn erdrücken, insofern er überhaupt noch Schuldgefühle hat. Ein Mann steckt bis zum Hals in Schulden, die Kreditgeber jagen ihn und er verliert sein Haus, dann besucht er ein Seminar im Umgang mit Geld und ist von der Sache so sehr begeistert, dass er Unterlagen im Wert von 600 Euro bestellt und die mit der Kreditkarte bezahlt. Also möchtest du als Beilage noch ein paar Frösche dazu haben? Wisst ihr, unser Problem bei unserer Akrasia, bei unserer Irrationalität ist nicht, dass wir Nein zu Gott sagen. Dazu sind wir alle viel zu fromm. Sondern unser Problem ist, dass wir einfach sagen, Gott, morgen, morgen, morgen fängt die Diät an. Heute Abend stopfe ich mir die Tafel Schokolade noch rein. Wer kennt das? Kennt das irgendjemand? Ab morgen her beginnt das neue Leben. Ab morgen kümmere ich mich um meine Beziehung zu dir. Ab morgen gehe ich mal das Thema Berufung an. Also so eine Art geistliche Akrasie oder einfach eine weitere Nacht unter den Fröschen. Denk mit mir mal ganz kurz dran, was den Jüngern im Garten Gethsemane passierte, als Jesus sie bat, mit ihm zu wachen und zu beten. Sie schliefen ein. Ein anderes Mal, als sie in einem Boot feststeckten im Sturm und Jesus seinerseits, könnte man sagen, den Schlaf des Gerechten schlief, waren sie äußerst wach vor Angst und Sorge und schrien, Herr, kümmert ist es nicht, dass wir untergehen. Ihr Problem war, dass sie schliefen, wenn sie wach sein sollten und wach waren, wenn sie schlafen sollten. Und dieses Timing oder dieses schlechte Timing beobachte ich auch manchmal in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die meisten von uns haben ganz bestimmte Bedingungen im Kopf. Und wir denken, wenn diese Kriterien erfüllt sind, ist das der Beginn der großartigen Augenblicke meines Lebens. Und wir haben das Gefühl, das Abenteuer eines Lebens mit Gott liegt irgendwo in der Zukunft. Und selbst reden wir uns immer irgendwann ein, dass wir eines Tages mit Gott intensiver leben werden, wenn irgendwann mal die Kinder aus dem Haus sind, wenn ich nicht mehr so viel Stress auf der Arbeit habe oder im Studium, wenn ich mal motivierter bin, wenn ich mehr Disziplin aufbringen könnte und. Und meine Frage an uns lautet, wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein, ist es möglich aufzuwachen aus unserer Akrasie, aus dieser Irrationalität, aus diesem Verhalten? Ist es möglich aufzuwachen? Wisst ihr, wir erleben ja gerade auf dieser Welt, die sehr, sehr spannend zugeht, zumindest von westlicher Seite her ein Aufwachen. Man hat sich jahrelang doch eine sehr, sehr schöne Illusion hingegeben, der lautete Wandel durch Handel. Das heißt, unsere doch erheblich politischen Differenzen, die wir mit Russland haben, die gleichen wir aus durch ökonomische Bestrebungen. Und realisieren, da ist jemand in Russland, dem war das völlig egal. Und seit vielen Jahren, zumindest spätestens 2014, erleben wir, dass wir das beobachten konnten. Auch damals gab es schon Dokumentation darüber. Das Krasse, ich schaue 3 Dokus an und ich habe das auf dem Radar, was da passiert. Aber das sind Leute, die haben doch Geheimdienstberichte. Also es ist crazy, aber man schaut zu und träumt und glaubt, naja, wird schon irgendwie werden, der wird doch niemals angreifen. Und jetzt stehen wir da und denken, okay, was jetzt? Und jetzt reden wir über Aufrüstung, doch crazy, oder? Überleg mal, vor 2 Monaten hätte uns das jemand gesagt. Aber weißt du, das ist nicht mein Punkt, dass ich jetzt politisch heute Morgen werde, sondern mein Punkt ist der, dass wir nicht irgendwo groß in der Welt beginnen, die Welt zu verändern, sondern dass wir sie irgendwo beginnen zu verändern und der Ort ist hier, ist bei mir. Dort möchte ich diese Welt verändern. Und ich kann beginnen mit der Frage, wo in meinem Leben beobachte ich vielleicht schon seit Jahren Dinge, die nicht gut sind? Wo beobachte ich Dinge, von denen ich weiß, die schaden mir, die sind nicht gut für mich und trotzdem lasse ich sie zu. Trotzdem beobachte ich und lasse es okay sein. Wisst ihr, ich sehe diese Dinge und das Problem ist nicht, dass mir jemand sagen muss, dass die Dinge falsch sind, sondern irgendwie bin ich wie gelähmt und habe keinen Zugriff auf diese Dinge. Irgendwie kann mir niemand sagen, wie bekomme ich diese Probleme los oder wie wache ich auf. Wie wache ich auf, dass ich sehe, ja, das sind Dinge, und ich lerne, diese Dinge zu ergreifen, anzusprechen, diesen Dingen einen Namen zu geben und vor Gott zu bringen. Weiß zufällig irgendjemand, von was ich spreche? Wenn nicht, Robin, dann schneid es nachher raus auf YouTube, was ich gerade gesagt habe. Wir kennen das, oder? Dieses Pennen, dieses Schlafen, dieses Gelähmtsein, dieses, ich habe einfach keinen Zugriff auf die Dinge, die nicht gut für mich sind. Und die Frage ist, wie wacht man mit Gott auf? Wie wache ich jetzt mit Gott auf? Wisst ihr, in der Bibel gibt es ein Prinzip, das nennt sich Small Things, Big Difference. Das bedeutet, es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Wir schauen immer nach den großen Dingen. Wir halten Ausschau nach den großen Veränderungen. Aber die Bibel sagt uns, dass wir so niemals unser Leben verrücken werden. Niemand. Sondern schau auf die kleinen Schritte, auf die kleinen Entscheidungen. Niemand von uns wird sein Leben von heute auf morgen im Ganzen verrücken können. Wir können nicht heute Abend einschlafen und beten und sagen, Herr Jesus, mach doch bitte über Nacht einen ganz anderen Menschen aus mir. Und der Kevin wacht auf am nächsten Morgen irgendwo anders und ist auf einmal der Olaf. Versteht ihr? Das wird nicht funktionieren und es wird nicht passieren in unserem Leben. Aber es sind oft die kleinen Dinge, die niemand sieht, Dinge, die eigentlich niemand schätzt, aber die zu diesen großartigen Dingen führen, die sich jeder wünscht in unserem Leben. Und so möchte ich uns einfach 5 ganz einfache Tipps an die Hand geben, wie wir aufwachen können. 5 einfache Tipps, die wir in den Alltag implementieren können und übernehmen können, sodass wir ein Bewusstsein haben, einfach für das Jetzt. Tipp Nummer 1, nimm dir 5 Minuten am Tag Zeit für eine sinnfreie Zeit. Und das trainierst du, das wird von Woche für Woche länger. Du setzt dich einfach hin und tust nichts. Und du wirst merken, wenn du nichts tust, oh, das ist gar nicht so einfach. Du lässt einfach mal deine Gedanken schweifen, du betest auch nicht, du nimmst dir auch nicht vor zu beten, sondern du machst einfach mal nichts und beobachtest dich selbst, was geht in mir eigentlich vor, wo sind meine Gedanken, wo schweifen die einfach hin. Ich lerne, mein Bewusstsein zu trainieren auf das Jetzt. Tipp Nummer 2, verstehe, die beste Zeit deines Lebens ist jetzt. Und das bedeutet, ich treffe eine Entscheidung und diese Entscheidung ist eine einmalige Entscheidung. Das bedeutet, ich lasse mich von meiner Vergangenheit nicht länger fesseln und lähmen. Und wenn da Dinge in meinem Leben sind, die mich fesseln und lähmen, dann rufe ich irgendjemanden an, dann gehe ich in die Seelsorge und erzähle jemanden von meinem Problem, dann lasse ich für mich beten und dann ist das Thema erledigt. Gott macht nicht jahrelang an Dingen rum, das machen wir oft. Und ich akzeptiere, dass morgen ist noch nicht da. Und egal, was auf mich morgen wartet, egal, wie das aussieht, ich akzeptiere, dass jetzt ist die beste Zeit und ich werde im Jetzt leben. Der 3. Tipp. Ich gestehe mir meine Abhängigkeit zu Gott ein. Ich sage, ich werde diesen Tag nicht bewältigen, wenn ich mich auf meine eigene Kraft verlasse. Das bedeutet nicht, dass ich diesen Tag nicht ohne Gott leben kann. Ich meine, ich bin ja kein Lebenskrüppel irgendwie. Also ich kann schon ohne Gott leben, aber der Punkt ist, ich will nicht ohne Gott leben. Und ich sage, Gott, ich will nicht diesen Tag ohne dich und ohne deine Kraft überstehen. Der vierte Tipp, erzähl Gott von deinen Sorgen. Bitte ihm, deine Angst zu verbannen. Und am besten mit einem aufgeschlagenen Terminkalender. Gott, ich gebe dir meine Termine hin. Ich gebe dir diesen Tag hin. Ich lege dir alles hin und ich glaube, dass du da bist. Und der fünfte Tipp, lade Gott ganz bewusst in diesen Tag ein, diesen Tag mit dir zu verbringen. Gott, du bist da und ich weiß das. Und all diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, hier geht es nicht um Stunden, das sind ein paar Minuten. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, mache ich genau das. Jeden Morgen, wenn der Kevin Hinson aufwacht, der erste Gedanke ist, Gott, ohne dich will ich heute nicht leben. Ich lade dich ein in meine Termine, in meine Stresssituation, da wo ich noch keine Antwort habe auf ein Problem. Und ich bitte dich, dass du diesen Tag ganz bewusst mit mir verbringst. Das sind Sachen von vielleicht ein oder zwei Minuten. Und ich möchte dich ermutigen. Es sind oft die kleinen Schritte, die kleinen Dinge, die sich niemand wünscht, die eigentlich niemand haben möchte, die zu den großartigen Dingen führen, die sich eigentlich jeder wünscht. Der Psalmist schreibt, und ich schließe, früh am Morgen hörst du mein Rufen, in der Frühe trage ich dir meine Sache vor und ich warte auf deine Entscheidung. Jakob hat Gott verpennt, fast verpennt, aber ist ihm begegnet an einem Ort, wo er es niemals für möglich gehalten hat. Achte mal im Alltag darauf. Vielleicht möchte Gott dir genauso begegnen. An einem Ort, der vielleicht nicht gut für dich ist, an einem Ort, wo du auf der Flucht bist, auf einmal ist Gott da. Gott ist im Jetzt auffindbar. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir dieses Jetzt zu einem Leitspruch in unserem Leben machen. Nicht dieses Morgen. Jetzt. Jetzt ist die beste Zeit unseres Lebens. Und ich möchte für uns noch beten, möchte bitten, dass ihr aufsteht. Und Annika, könntest du vielleicht noch ein bisschen was spielen? Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du jetzt da bist und du bist nur in der Gegenwart da. Du weißt, dass die einzige Zeit, die real ist, dass das jetzt ist. Weil es gestern vorbei ist, es kommt nie wieder, es ist vorbei. Und das Morgen ist noch nicht da. Aber was da ist, ist das jetzt, die Gegenwart. Und die Begegnungen mit dir beziehen sich immer auf die Gegenwart, auf das Jetzt. Und du siehst, dass wir manchmal ein paar Haltestellen weiter sind mit unseren Gedanken. Weil wir so ein hohes Lebenstempo fahren, weil wir so viele Sorgen haben, weil wir dem Gestern nachhängen, warum auch immer. Und deswegen verpassen wir auch immer wieder dich. Aber du lädst uns ein, ganz bewusst, dass wir unser Bewusstsein auf dich ausrichten, auf das Jetzt. Und dazu gibt es Möglichkeiten, die ich gerade eben erwähnt habe. Und ich bitte dich, dass du uns selbst ermutigst, dass wir uns immer wieder im Alltag vielleicht diese ein oder zwei Minuten uns Zeit nehmen, ist nicht viel, unsere Gedanken auf dich richten, Gedanken auf das Jetzt richten. Es gibt dazu keine Abkürzung, es gibt keinen Trick, der das irgendwie erleichtern könnte. Aber du möchtest uns ermutigen, möchtest uns an die Hand nehmen und es ist neu zeigen, dass jetzt die Zukunft beginnt. Sie beginnt nicht morgen, sie beginnt genau jetzt in diesem Augenblick. Lass uns diese Kostbarkeit dieses Augenblicks neu erahnen und auch erfahren. Dass wir wissen, dass jetzt die beste Zeit unseres Lebens ist und nur deswegen, weil du jetzt da bist und mit der Begegnung mit dir alles möglich ist, das glauben wir, dass eine Begegnung mit dem lebendigen Gott alles verändern kann. Und so danke ich dir von ganzem Herzen, dass du jetzt da bist, dass du uns auch begegnen möchtest, Herr, dass du uns morgen früh begegnen möchtest und ich danke dir, Herr, dass du uns ermutigst. Ja, ihr Lieben, so möchte ich euch einfach auch ermutigen jetzt. Lasst uns noch 2-3 Minuten Stille haben. Annika wird noch ein bisschen spielen. Und konzentrier dich doch jetzt einfach nur mal auf das Jetzt, auf die Gegenwart. Konzentrier dich einfach mal nur auf das Jetzt. Nicht beten, einfach nur auf das Jetzt konzentrieren. Und am Ende werden wir immer bei Gott rauskommen, immer. Okay? Und vielleicht möchte er zu dir jetzt nochmal sprechen. Ich möchte dir etwas zeigen. Möchte dich aufrichten. So möchten wir die Zeit noch nehmen. Amen. So, ihr Lieben, wenn meine Frau jetzt da wäre, würde ich zu ihr sagen, Eva, heute Abend keine Schokolade mehr. Genau, ab heute fängt die Diät an. Wir werden es durchziehen und ich möchte uns einfach ermutigen, die beste Zeit unseres Lebens ist einfach jetzt. Robin.